Da steht sie aufgereiht, die Geschichte Gottes mit den Menschen. Beginnend mit Adam, dann irgendwann Noah, schließlich Abraham. Und heute sind wir bei Mose angelangt. Wobei, wenn ich Mose sage, dann meine ich das gesamte Volk Israel. Weil Mose letztlich nur für Israel spricht und stellvertretend vor Gott tritt. Ich will gar nicht weiter groß bei der Vorrede stehen bleiben, also auf ins Getümmel. Und zwar schauen wir uns heute ein israelitisches Glaubensbekenntnis an, was die Geschichte Israels mit Gott wunderbar auf den Punkt bringt. Ja, es beschreibt die Beziehungsgeschichte zwischen Israel und Gott, und zwar in nur 6 Sätzen. Also wirklich ganz kurz und knapp. Und es passt locker auf einen Buchdeckel. Und genauso kann man sich dieses Bekenntnis auch vorstellen, wie die Zusammenfassung eines Romans hinten auf dem Buchdeckel. Es ist die Kurzfassung der Geschichte Gottes mit seinem Volk. Und mit ein paar ganz wenigen Sätzen wird das Allerwichtigste auf den Punkt gebracht. Und dieses Bekenntnis, das wir uns anschauen, macht deutlich, worauf es in dieser Beziehung wirklich ankommt, wie es zu dieser Beziehung gekommen ist und wovon diese Beziehung lebt. Es wäre so, als wenn ein Ehepaar bei der Hochzeit ganz kurz in ein paar Sätzen schriftlich festhalten würde, wie wir uns kennengelernt haben und warum wir überhaupt geheiratet haben. Das sind so die wichtigsten Stichworte zu Beginn einer Ehe. Und genau darum geht es auch hier mit Gott und seinem Volk. Wer also wissen möchte, was dieses Verhältnis zwischen Israel und Gott ausmacht, der findet hier ganz komprimiert die Antwort. Und wir schauen uns das Bekenntnis an. 5. Mose, Kapitel 26, die Verse 5 bis 9. Und da heißt es ganz zu Beginn: Mein Vater war ein heimatloser Aramäer. Das Bekenntnis beginnt mit dem Vater Israels. Wer ist hier gemeint? Wer ist dieser Vater? Wahrscheinlich ist es Jakob, der Stammvater Israels. Vielleicht ist es aber auch Abraham. Die Theologen sind sich da nicht ganz so sicher. Man kann aber festhalten, dass das irgendwie jemand von diesen beiden Personen sein muss. Immer wieder gibt es in der Bibel die Bezeichnung unsere Väter, nämlich Abraham, Isaak und Jakob. Das sind so die Stammväter, wo Israel herkommt. Und damit knüpfen wir auch an der Predigt von letzter Woche an, wo es um Abraham ging. Ja, wir gehen sozusagen weiter in der Geschichte Gottes. Heimatlos steht hier. Mein Vater war ein heimatloser Aramäer. Wahrscheinlich bedeutet das, dass er ein Nomade war. Er zieht also mit seiner Familie von Ort zu Ort mit seinem Hab und Gut, immer auf der Suche nach den besten Lebensbedingungen. Und dann heißt es weiter in diesem Bekenntnis: Er zog nach Ägypten und lebte dort mit wenigen Leuten als Fremder. Aber er wurde zu einer großen, starken und zahlreichen Nation. Warum ziehen sie nach Ägypten? Warum geben sie das Nomadenleben auf und werden hier sesshaft? Die Antwort ist ganz einfach: Eine schwere Hungersnot zwingt sie dazu. Und sie wissen, in Ägypten gibt es noch etwas zu essen. Und dann, wer die Geschichten kennt, der weiß es, passiert etwas ganz Erstaunliches. Der Vize-Pharao selbst lädt Israel nach Ägypten ein, um dort zu leben. Und ich finde, das ist so faszinierend. Wir müssen uns das mal vor Augen malen. Warum sollte der zweitmächtigste Mann der damaligen Welt diesem unbedeuteten Nomadenclan helfen wollen? Warum? Das Volk Israel ist damals so unbedeutend, ein ganz kleines Nomadenvölkchen. Warum lädt Ägypten sie ein, bei ihnen zu wohnen? so unbedeutend sie auch sein mögen, aber nicht für den Vizepharao selbst. Und die Bibelkenner kennen die Geschichte, weil es nämlich seine Familie ist. Jakob, der Vater des Vizepharaos mit dem Namen Josef. Josef, der Lieblingssohn Jakobs, der eines Tages nicht mehr nach Hause gekommen ist, weil seine eigenen Brüder ihn so sehr gehasst haben, dass sie ihn als Sklave verkauft haben. Und so gelangt Josef, ein Sohn Jakobs, nach Ägypten als Sklave, aber das Blatt wendet sich zum Guten. Und hier schon wird deutlich, dass Gott hier in der Geschichte seine Finger im Spiel hat. Josef macht Karriere. Unglaublich. Also besser kann Hollywood sich das nicht ausdenken, vom Sklaven zum Vizepharao. Und so bereitet Gott hier schon die Rettung seines Volkes vor der Hungersnot. Und man könnte meinen, die Geschichte ist so unglaublich. Und trotzdem, und das finde ich erstaunlich, kommt sie in diesem Bekenntnis überhaupt nicht vor. Ich habe gerade zitiert aus anderen Stellen. Aber offenbar war diese Geschichte nicht wichtig genug. Gehen wir weiter. Vers 6. Die Ägypter behandelten uns schlecht, unterdrückten uns und zwangen uns zu harter Arbeit. Wie kann es sein, dass Israel vom Vizepharao selbst nach Israel eingeladen wird, um dort zu leben? Und im nächsten Vers steht, und sie unterdrückten uns und zwangen uns harte Arbeit auf. Mittlerweile sind mehrere Jahrhunderte vergangen. Josef, der Vizepharao, ist längst vergessen und mit ihm das besondere Ansehen seiner Familie. Und Israel hat es mittlerweile zu einer beträchtlichen Größe geschafft, eine große Familie, ein großes Volk. Und die Minderheit droht hier langsam zur Mehrheit zu werden. Und das macht dem neuen Pharao Angst. Was ist, wenn die Israeliten uns irgendwann zahlenmäßig überlegen sind? Eine verständliche Frage. Was ist, wenn sie rebellieren und die Macht an sich reißen? Ist denkbar. Schaut euch die Welt an. Passiert Tag ein, Tag aus. Und um das zu verhindern, versklavt er das israelitische Volk. Und dazu kommt natürlich ein sehr ganz positiver Nebeneffekt. Es sind billige Arbeitskräfte. Sie kosten nämlich gar nichts. Und wenn sie verrecken, was soll's? Und so werden sie versklavt, unterdrückt, schikaniert, müssen hart arbeiten. Wer nicht spurt, wird brutal zusammengeschlagen. Und dazu kommt ein ganz perverses Dekret, nämlich, dass alle männlichen Israeliten bei der Geburt getötet werden soll. Geburtenkontrolle nennt man das, damit das Volk nicht zu groß wird. Und so ist Israel ihrem herrschenden Volk, den Ägyptern, wehrlos ausgeliefert. Sie erleben unvorstellbares Leid, die Hölle auf Erden. Ihr Lieben, dieses Leid gehört mit zum Bekenntnis, die Not Israels. Und das fasziniert mich total. Und da schrien wir zu Jahwe, dem Gott unserer Vorfahren. Da schrien wir zu Jahwe, dem Gott unserer Vorfahren. Not lehrt beten, sagt ein Sprichwort. Und wenn nichts mehr geht, dann kann nur noch Gott helfen. Und ihr Lieben, Israel befindet sich in einer Situation, wo nichts mehr geht. Ihre Lage ist aussichtslos, es gibt keinen Ausweg. Die Frage wäre, was ist denn ihre Perspektive in dieser Situation? Und die Antwort ist, sie haben gar keine. Sie werden wahrscheinlich gefangen bleiben, bis der Tod sie endlich erlöst. Und glaubt mir, der Tod wäre hier eine Erlösung. Sie werden schuften und leiden bis zum letzten Atemzug. Und als sie da in dieser Not stecken, in diesem Elend, da erinnern sie sich an den Gott ihrer Väter, an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und wenn jetzt noch einer helfen kann, dann ist es nur Gott. Und so schreien sie um Hilfe, hab Erbarmen mit uns. Höre unser Flehen, rette uns. Das ist ihre letzte Hoffnung. Mehr bleibt ihnen nicht zu hoffen. Es bleibt ihnen nichts anderes zu übrig, als um Hilfe zu schreien. Und ganz ehrlich, versuchen kann man es, wenn es der letzte Strohhalm ist, an dem man sich festhalten kann. Und so geht es weiter in dem Bekenntnis. Er hörte uns und sah unser Elend, unsere Qualen und die Unterdrückung und führte uns mit starker Hand und ausgestrecktem Arm aus Ägypten heraus, mit großen, furchterregenden Taten, mit Zeichen und Wundern. Und er brachte uns an diesen Ort und gab uns dieses Land, das von Milch und Honig fließt, überfließt. Und vielleicht habt ihr so die Hollywood-Filme vor Augen, die Mose und das Volk Israel aufgreifen. Es ist total beeindruckend, das auch mal mit Bildern zu sehen. Die moderne Technik macht es möglich. Die Plagen, die dort passieren, das Schilfmeer Wunder. Gott greift hier mächtig ins Geschehen ein. Und wenn man einen gläubigen Juden heute fragt, was ist das bedeutendste Ereignis in der Geschichte Israels, ihr Lieben, dann wird er hier drauf zeigen. Auf das, was hier in Ägypten geschehen ist, als Gott in ihre Not eingegriffen hat. Er wird sagen, es ist der Exodus, die Befreiung Israels aus der ägyptischen Sklaverei. Das ist für einen frommen Juden das bedeutendste Ereignis ihrer Geschichte. Warum? Weil Gott hier in ihr Leben tritt. Hier beginnt die Beziehungsgeschichte zwischen Jahwe und Israel, und zwar in ihrer Not, inmitten von Leid und Ohnmacht. Und wer wissen will, was Israel ausmacht, der kommt hierher an diesen Ort. Hier hat alles angefangen, und zwar damit, dass Gott ihre Schreie hört. Er sieht ihr Leid, er sieht ihre Hoffnungslosigkeit. Und ich muss sagen, das macht mir in meinem persönlichen Glauben so Mut, weil ich weiß, dass Gott auch mich sieht und meine Situation. Gott hat die Menschen im Blick. Und als er dort diese Not sieht und das Leid, da erinnert er sich an das Versprechen, das er Abraham gegeben hat, nämlich, du wirst viele Kinder haben, ich mache dich zu einer großen Nation und deine Nachkommen sollen in dir gesegnet sein. Das heißt nichts anderes als, ich werde für sie da sein, ich werde sie beschützen und mich um sie kümmern. Aber was da gerade in Israel passiert, ihr Lieben, das ist kein Segen. Das ist Fluch, das ist Hölle. Sie sind in größter Gefahr und das gesamte Volk droht hier Schritt für Schritt umzukommen. Und Gott erinnert sich an das Versprechen, das er Abraham gegeben hat. Deshalb greift er hier ins Geschehen ein. Deshalb beruft er Mose. Er soll die Israeliten aus Ägypten führen. Und natürlich, wer die Geschichte kennt, der weiß es. Der Pharao verweigert sich. Ist klar. Warum sollte er seine billigen Arbeitskräfte einfach so ziehen lassen? Wie, ihr wollt gehen? Wie dreist ist das denn? Habt ihr sie noch alle? Meint ihr, das hier ist ein Selbstbedienungsladen? Also zurück an die Arbeit. Aber mittlerweile haben sich die Machtverhältnisse geändert, weil Gott selbst hier in die Situation hineintritt, weil Gott sich einmischt und sich an Israels Seite stellt. Und schon Paulus weiß im Neuen Testament, Gott ist für uns, wer sollte gegen uns sein, so heißt es. Wenn Gott für uns ist, wer sollte gegen uns sein? Und der Pharao hat Gott nichts entgegenzustellen. Er muss klein beigeben, er muss das Volk ziehen lassen. Und so führt Gott sein Volk mit starker Hand aus Ägypten und bringt sie nach Kanaan, ins verheißene Land, von dem es heißt, dass darin Milch und Honig fließt. Ihr Lieben, ich möchte noch einmal ganz kurz auf den Punkt bringen, um diese Bedeutung der Rettung klarzumachen, hier könnte für Israel Schluss sein. Hier könnte Israels Geschichte am Ende sein. Und nichts in Zukunft würde mehr an Israel erinnern. Ihre gesamte Existenz stand hier in Ägypten auf dem Spiel. Und es ist Gott allein zu verdanken, dass sie überlebt haben. Und es ist ganz, ganz wichtig, das hier in diesem Bekenntnis zu verstehen. Die Beziehung zwischen Jahwe und Israel beginnt mit Gottes Rettung. Beginnt mit Liebe und Gnade. Denn ohne ihn wären sie völlig verloren. Das ist die Botschaft dieses Bekenntnisses. Damit könnten wir jetzt schließen. Und trotzdem die Frage, was fällt euch auf, wenn ihr dieses Bekenntnis seht? Nicht das, was da steht, sondern das, was da nicht steht, fällt auf. Und wer sich so ein bisschen mit der Geschichte Israels auskennt, der weiß, hier fehlt etwas, eigentlich was ganz Entscheidendes, nämlich der Bund Gottes am Sinai und das Gesetz, das er seinem Volk gegeben hat. Sie werden hier mit keiner Silbe erwähnt. Und ich frage mich, war das nicht wichtig genug? Scheinbar nicht. Und hier wird deutlich, dass Gott aus Gnade handelt und nicht, weil er dem Volk Israel irgendwelche Verpflichtungen aufschultert. Und das finde ich faszinierend. Denn wenn der Bund mit Israel, wenn das Gesetz so wichtig wären, dann würde es doch hier vorkommen. Aber ich bitte euch, mich nicht falsch zu verstehen. Natürlich sind Bund und Gesetz wichtig. Sie sind grundlegend für die Beziehung zwischen Gott und Israel. Und deshalb wollen wir uns noch einen zweiten Text anschauen. In 2. Mose, Kapitel 19, die Verse 3 bis 6. Und da heißt es, mittlerweile ist das Volk Israel aus Ägypten hinausgezogen. Sie sind zum Sinai gekommen, zum Berg dort, wo Gott mit ihnen den Bund schließen möchte. Und Gott ruft Mose den Berg hinauf, weil er mit ihm sprechen möchte. Und da heißt es, Mose stieg hinauf, um Gott zu begegnen. Und da rief ihm Jahwe vom Berg aus zu, sag es den Nachkommen Jakobs, rede zu den Israeliten. Ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern gemacht habe. Ihr habt erlebt, dass ich euch wie auf Adlersflügeln getragen und bis hierher zu mir gebracht habe. Liebe Gemeinde, Gott ist hier in Vorleistung getreten, indem er Israel gerettet hat. Und jetzt kommt die Antwort Israels auf diese Gnade, auf diese Rettung. Wenn ihr nun auf mich hört und meinen Bund haltet, dann sollt ihr unter allen Völkern mein persönliches Eigentum sein. Denn mir gehört die ganze Erde und ihr sollt mir ein Königsvolk von Priestern sein, eine heilige Nation. Das sollst du den Israeliten sagen. Und so schließt Gott hier einen Bund und besiegelt diese ganz besondere Beziehung zwischen Israel und Gott. Und es steht und es heißt hier, dass Israel sein Eigentumsvolk wird, ein Königreich von Priestern. Und ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, warum macht Gott das so? Warum geht Gott diesen Weg? Warum wählt er dieses kleine Volk aus, um damit Heilsgeschichte zu schreiben? Und ich glaube, es gibt eine ganz, ganz klare und einfache Antwort auf diese Frage, warum Gott diesen Weg geht, was das bedeutet, was Gott damit bezwecken möchte. Und die Antwort lautet ganz schlicht und einfach: Er möchte ihr Gott sein. Mehr ist es nicht. So könnte man es auf den Punkt bringen, weil er Israels Gott sein möchte. Ihr Lieben, das ist Gottes Grundanliegen für uns Menschen. Gott will unser Gott sein und er will, dass wir ihn Gott sein lassen. Dein Gott und mein Gott. Gottes Wunsch ist, dass wir seine Töchter und Söhne sind, ein Königsvolk von Priestern. Und das, liebe Gemeinde, ist unsere ureigenste Bestimmung. Deshalb hat Gott uns Menschen geschaffen, nach seinem Ebenbild, damit wir ihm ein Gegenüber sind, damit wir mit ihm persönlich in Beziehung leben, damit wir in seiner Gegenwart verweilen, damit wir ihn anbeten und ihn als König ehren. So hat Gott uns von Anfang an gedacht. Und wer bei der ersten Predigt dieser Reihe dabei war, der weiß, dass da etwas schiefgelaufen ist. Und ich möchte das gar nicht weiter ausholen. Die Rebellion der Menschen im Garten Eden, die Menschen, die die Beziehung zu Gott auflösen, die aus der Gemeinschaft fallen und seither die gestörte Beziehung, die da ist. Aber Gott hat seine Menschen nicht aufgegeben und so beginnt seine groß angelegte Rettungsmission, weil er uns liebt, weil er dich und mich nicht aufgegeben hat. Und seither verfolgt er dieses eine Ziel, zu heilen, was kaputt gegangen ist. Das ist Heilsgeschichte. Wiederherzustellen, was im Garten Eden gewaltsam auseinandergerissen wurde, nämlich die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Und seither merkt der Mensch, ich bin unvollständig, es fehlt etwas ganz Entscheidendes, nämlich Gott. Und das wieder zu heilen, das wiederherzustellen, das ist Gottes Anliegen. Hier mit Israel. Die Menschen wieder zu sich zu holen. Und ich finde das ganz schön, wie das hier beschrieben wird. Ihr habt erlebt, dass ich euch wie auf Adlersflügen getragen und bis hierher zu mir gebracht habe. Das ist Gottes Anliegen mit uns Menschen. Zurück in seine Gegenwart, da, wo wir hingehören. Und deshalb bindet er sich selbst hier an das Volk Israel, um ihr Gott zu sein und sie sollen sein Volk sein. Und damit korrigiert Gott ein Stück weit das, was im Garten Eden kaputt gegangen ist. Und Israel dient hier als eine Art Modellvolk. An Israel zeigt Gott exemplarisch, was es bedeutet, mit und für ihn zu leben. Israel ist das Königreich von Priestern, erwählt von Gott für die Welt. Und ihre Aufgabe ist es, Gott vor den Völkern zu repräsentieren. Deshalb hat Gott, als er Israel erwählt hat, immer die ganze Welt im Blick gehabt. Sie sollen auf Gott hinweisen. Sie sollen zeigen, wie groß, mächtig und herrlich Gott ist. Sie sollen mit ihrem Leben zeigen, dass Gott da ist, dass er wirkt und dass er sich um sie kümmert. Und so werden, wie auch bei Abraham schon angedeutet, alle Nationen durch Israel gesegnet werden. Nämlich dadurch, was Gott an Israel tut. Sein Heilshandeln. Und hier zeigt sich schon, was mehrere hundert, ja tausend Jahre später am Kreuz geschehen wird. Gott schließt hier mit Israel einen Bund. Und dabei weiß er, als er diesen Bund schließt, er weiß, sie werden den Bund brechen. Und es dauert nicht lange. Noch während Mose zum zweiten Mal hochgeht zu Gott, um mit ihm dort zu sprechen, haben sie sich unten schon ein neues Göttlein geschaffen, das goldene Kalb. Und sie beten es an und sie tanzen drumherum. Sie sind nicht in der Lage, Gott treu zu sein. Der Beziehungsschaden aus dem Garten Eden ist so gravierend, dass sie es nicht aus eigener Kraft schaffen, Gott die Treue zu halten. Gott gibt ihnen das Gesetz, die 10 Gebote und viele weitere Bestimmungen. Und all das sind letztlich die Spielregeln, nach denen Israel jetzt leben soll. Das ist die Antwort auf Gottes Liebe. Ja, ich möchte für dich leben und deshalb halte ich die Gesetze ein. Und sie regeln das zwischenmenschliche Leben. Sie regeln die Beziehung zu Gott. Aber auch hier ist klar, als Gott Israel das Gesetz gegeben hat, da wusste er schon, sie werden es nicht einhalten können. Niemand kann das Gesetz halten. Und man fragt sich dort mit reinem gesunden Menschenverstand, warum dann der Bund? Warum dann das Gesetz? Wenn Israel den Bund doch sowieso brechen wird. Wenn Israel das Gesetz doch sowieso nicht halten wird. Liebe Gemeinde, genau das ist der Punkt. Genau darum geht es. Und das lernen wir aus der Beziehung zwischen Gott und Israel. Am Gesetz Gottes wird Gottes Gnade sichtbar. Niemand kann Gottes Standards erfüllen. Von Anfang an war Israel zum Scheitern verurteilt. Und wir brauchen nur die Geschichte im Alten Testament zu lesen, dann wird das deutlich. Sie werden Gott immer und immer wieder untreu. Mehrfach muss Gott seinen Bund mit ihnen erneuern. Immer und immer wieder wenden sie sich von Gott ab und laufen anderen Göttern hinterher. Und trotzdem hält Gott die Treue. Bei all seiner Gerechtigkeit, bei all seiner Heiligkeit. Und hier und da zieht Gott Konsequenzen und richtet sein Volk. Aber er gibt es niemals auf, weil Gottes Gnade grundsätzlich immer siegt. Und mit dieser Geschichte mit seinem Volk Israel macht Gott dieses eine deutlich. Ihr seid auf meine Vergebung angewiesen. Ihr lebt nur aus meiner Gnade. Die erste Begegnung mit euch war reine Gnade, als ich euch gerettet habe. Und die ganze Geschichte mit euch war reine Gnade, weil ich euch immer und immer und immer wieder neu in meine Gegenwart gezogen habe. Aus eigener Kraft werdet ihr es nicht schaffen, ihr braucht mich. Und ihr Lieben, ich verwende gerne und öfters dieses Beispiel der Ehe, weil ich glaube, dass in der Ehe genau das deutlich wird. Nämlich wie Gott seine Beziehung mit Israel gestaltet. Aber man kann es auch auf Freundschaften anwenden, man kann es auf Eltern-Kind-Beziehungen und so weiter anwenden. In der Ehe versprechen wir einander treu zu sein, uns zu lieben, uns zu ehren, bis dass der Tod uns scheidet. Aber von vornherein ist klar, niemand kann dieses Versprechen einhalten. Wir verletzen einander, wir werden schuldig aneinander. Wir werden auch untreu aneinander und ich meine damit nicht den Seitensprung. Untreue beginnt in Gedanken. Und wie oft, die Ehepaare wissen das, wie oft haben wir uns innerlich vielleicht schon von unseren Partnern geschieden. Ihr Lieben, deshalb lebt die Ehe von Vergebung. Deshalb brauchen wir Vergebung. Die Ehe lebt von Gnade. Und wo Gnade fehlt, wird die Ehe nicht lange halten. Und noch einmal, das gilt nicht nur für die Ehe, es gilt auch für Freundschaften. Da brauchen wir immer wieder neu Vergebung. Da brauchen wir immer wieder neu die Gnade. Freundschaften leben von der Gnade. Und hier lernen wir von Gott, wie er mit seinem Volk umgegangen ist. Auch unsere Beziehung zu Gott lebt von dieser Gnade. Warum? Weil wir nicht in der Lage sind, aus eigener Kraft Gott treu zu sein. Weil wir immer wieder Gott enttäuschen werden. Weil wir immer wieder Situationen im Leben haben werden, wo wir Gott den Rücken zukehren. Aus eigener Kraft können wir vor ihm nicht bestehen. Und all das lernen wir hier in Israel. Das ist eigentlich die Grundbotschaft. Ich will euer Gott sein. Und zwar aus Gnade heraus. Nicht, weil ihr tolle Leute seid. Nicht, weil ihr mir irgendwas Besonderes zu bieten habt. Nein. Es ist allein meine Gnade, die mich immer wieder zu euch treibt. Und noch einmal, der Bund und das Gesetz sind für Israel enorm wichtig. Sie geben der Beziehung zwischen Gott und Israel den Rahmen. Das sind die Spielregeln für ihr gemeinsames Miteinander. Aber in all dem wird klar, das allein reicht nicht aus. Über allem steht Gottes Liebe zu seinem Volk, steht seine Gnade, die ihn immer und immer wieder neu hin zu Gott, zu Israel treibt. Und auch das ist wichtig und das macht dieses Bekenntnis deutlich. Am Anfang der Beziehung steht nicht der Bund, auch nicht das Gesetz. Am Anfang steht Gottes Rettung. Und damit schlage ich den Bogen zu uns heute, die wir heute hier zusammen sitzen, unter dem Kreuz. Denn das Kreuz eint uns. Auch unsere Geschichte beginnt mit einer Rettung. Und Pfarrer Paul Deitenbeck hat es einmal so ausgedrückt: Das Denkmal des Rettungswillens Gottes ist das Kreuz von Golgatha. Das Denkmal des Rettungswillens Gottes ist das Kreuz von Golgatha. Das ist Gottes Anliegen, uns zu retten. Und das Kreuz steht für Gottes Rettungsmission. Und es war immer sein Anliegen, die Menschen zurückzuholen in seine Gegenwart. Und so hat er seinen Rettungsring ausgeworfen, uns zugeworfen, damit wir diesen Ring ergreifen dürfen, damit wir zurückkehren in seine Gegenwart, da, wo wir hingehören. Auf Adlersflügeln will er dich und mich wieder zu sich holen, in seine heilsame Gegenwart. Und wir gehen auf Ostern zu und genau darum geht es. Wir feiern Christus, der es einmal so gesagt hat: Ich bin gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ich bin gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ihr Lieben, wir sind eine Gemeinschaft von Geretteten. Das verbindet uns. Das ist unsere Identität als Christen, dass wir auf Gott angewiesen sind, auf seine Gnade. Im Bund mit Israel sagte Gott zu seinem Volk: Ich bin euer Gott, ihr seid mein Volk. Das ist die Beziehung auf den Punkt gebracht. Ich bin euer Gott und ihr seid mein Volk. Am Kreuz von Golgatha sagt Gott zu dir und mir: Ich will dein Gott sein. Willst du mein Kind sein? Amen.